So, ja, das Thema des Vortrags ist LaTeX und Python. Wie kann ich dynamische Dokumente ordentlich setzen? Ich gehe davon aus, dass hier jeder der Anwesenden schon mal LaTeX gesehen hat. Also was ich jetzt hier nicht machen kann, ist irgendwie eine LaTeX-Einführungsschulung. Dafür hatten wir ja das Tutorial gestern und auch bei Gelegenheit gerne wieder hier nochmal. Okay, was will ich machen? Ich will ein bisschen was erzählen, was ist LaTeX, was ist Python, wo ich sicherlich davon ausgehen kann, dass hier Leute sind, die mir viel besser erklären können, was Python ist und was Python nicht ist. Okay, ich erzeuge ein bisschen LaTeX-Code, ich erzeuge Serienbriefe mittels Templates, ich frage mal eine Datenbank ab, ich scrape ein paar Webseiten mit Beautiful Soup und steuere Python aus LaTeX heraus an. Und ja, wenn dann noch Fragen sind, können wir vielleicht darauf auch noch irgendwie eingehen. Okay. Python aus LaTeX heraus. Also nicht LaTeX aus Python heraus. Okay, wer bin ich, was mache ich? Ich bin Uwe Ziegenhagen, komme irgendwie ursprünglich aus dem Berliner Speckgürtel. Spätestens nach 2, 3 Minuten hört man das auch. Ich kann das nicht verstecken, auch wenn ich schon seit Jahren in Köln wohne. Bin eigentlich BWLer und Statistiker, habe also mit reiner Informatik nicht viel zu tun, aber ja, über Wirtschaftsinformatik halt rangekommen. Mache seit 15 Jahren LaTeX. Und das halt immer mit immer noch wachsender Begeisterung. Hab halt in der Vergangenheit auch viel schon in anderen Sprachen programmiert. Also angefangen auf irgendeinem kleinen Casio oder Sharp Basic Computer für 20, 30 Mark damals, hat sich das halt über die Jahre so entwickelt. Mit Python selbst habe ich noch relativ wenig Erfahrung, weil ich bin da erst irgendwie letztes Jahr zugekommen oder vorletztes, dass ich ja gesehen habe, aha, ist ja eigentlich ganz cool, musst du dir mal angucken. Aber was mich halt immer bei der Arbeit mit LaTeX auch beschäftigt ist, ich möchte den ganzen Kram automatisieren. Aber ich möchte halt nicht irgendwie meine Datenbankergebnisse in irgendwie einen Texteditor reinkopieren, denn die irgendwie die Tabellentrenner da reinsetzen, sondern muss automatisiert passieren. Okay, und das ist halt mein Interesse daran. Gut, was ist LaTeX? Gehen wir nur ganz kurz ein, weil in einer Präsentation kann ich das sowieso nicht oder in einer Folie kann ich das eh nicht so super detailliert darstellen. LaTeX ist eine Makrosammlung, die zurückgeht auf das Textsatzsystem von Professor Donald Knuth von Stanford, geht zurück auf das Jahr 1977, also in Form von Tech, und wird heute vor allen Dingen im wissenschaftlichen Bereich verwendet. Also die Nutzung von Tech ist sicherlich auch ein bisschen rückläufig, weil halt auch so ein OpenOffice oder LibreOffice dazugelernt hat. Und selbst Microsoft Office, damit kann man heute andere Dokumente schreiben oder längere Dokumente schreiben als noch vor 10 Jahren. Die lernen halt alle dazu. Aber gerade da, wo es halt um perfekten Formelsatz geht, nimmt man heute immer noch Tech. Also ich möchte halt mit dem Formeleditor von MS Word kein 30 Seiten Mathe-Dokument zusammenklicken. Geht nicht. Okay, wo nutze ich noch Tech? Da, wo halt große Mengen Text sauber gesetzt werden müssen. Ich habe dafür zwei Beispiele. Das erste ist der persönliche Fahrplan der Deutschen Bahn. Da kriegt man auch eine PDF-Datei zurück, in deren Eigenschaften steht auch, erstellt mit PDF LaTeX. Also die wissen halt auch, was gut ist. Anderes Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, was ich vor ein paar Jahren mal in Wien gesehen habe, ist die 1822 Direktbank in München. Und jemand, den ich auch kenne, der Joachim Schroth, der auch eine eigene LaTeX-Firma hat, hat da halt ein Satzsystem für geschrieben. Es läuft auf mehreren PCs und erzeugt irgendwie an einem Tag mehrere hunderttausend Kontoauszüge. Das heißt, die Kontoauszüge, die man sich da runterladen kann, die werden halt durch LaTeX erzeugt. Ist richtig abgefahren und ist wahnsinnig schnell. Und da wird halt optimiert an allen möglichen Stellen. Okay, wo nutze ich noch LaTeX? Da, wo ich Wert auf saubere Typografie lege. Also man kann auch mit LaTeX schlechten Satz erzeugen, aber es ist halt komplizierter, als wenn man es mit Word macht. Ist gut. Ja, ich schreibe alle meine Dokumente damit. Also Word benutze ich halt leider Gottes oder Gott sei Dank nur im Büro. Ich mache auch meine ganzen Folien und alles, was ich so irgendwie produziere, ist halt LaTeX. Wer da dran mehr Interesse hat, der möge gerne zum Dante e.V. Stand nach unten in die Mensa kommen und dann können wir da noch ein paar Sachen zeigen. Also es ist halt ein sehr komplexes System, mit dem man sich beschäftigen kann. Okay. Hier ist mal ein Beispiel für LaTeX. Also wer noch nie LaTeX gesehen hat, ist hier ein einfacher Artikel. Essay Article ist die deutsche Version der ursprünglichen Artikelklasse, die mehr Wert auf europäische Typografie legt und Abstände als die amerikanische Version. Ich setze hier noch so ein paar spezielle Ränder, damit es auch ganz schön auf die Folien raufpasst. Ich lade eine individuelle Schrift mit einem Mathefond drin, habe eine Section, gebe hier einfach einen Befehl aus und sage e gleich mc Quadrat, kennt man. Okay, was kommt dabei raus, wenn ich das durch PDF-LaTeX durchjage? Das da, was man hier so rechts sieht. Sieht doch erstmal schon nicht so schlecht aus. Und das Bestreben, was wir jetzt halt haben, ist, wie können wir diese Dateien, diese TeX-Dateien, automatisch erzeugen lassen über Python. So, Python entwickelt seit 1990 oder seit Anfang der 1990er Jahre von dem Guido von Rossum, universelle, üblicherweise interpretierte höhere Programmiersprache. Das habe ich aber einfach aus der Wikipedia rauskopiert, weil besser kann ich es auch nicht ausdrucken. Objektorientiert, aspektorientiert, funktional. Was halt viel wichtiger ist, wo ich auch das erste Mal gesehen habe, boah, ist ja eigentlich ganz cool, ist, man kann den Kram, den andere Leute geschrieben haben, auch noch lesen. Zumindest, wenn die sich halbwegs Mühe gegeben haben. Weil die Entwurfsphilosophie betont schon eine gewisse Lesbarkeit der Programme. Das heißt, Whitespace hat eine Bedeutung und Klammern, ja, können wir auch weglassen. Mein Zugang zu Python kam über den SafeTV-Downloader. SafeTV ist so ein Online-Videorekorder und die haben halt ein grausames Webinterface. Und irgendwann hat es mich halt genervt, da jede Datei einzeln runterladen zu müssen. Wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, 100 GB drauf hat, dann ist es eine ganze Weile klicken. Ich habe halt ein Programm gefunden, ein Python-Programm, was halt genau das gemacht hat. Man gibt die Login-Daten an dieses Skript und es lädt alles runter und löscht auch den Kram, der runtergeladen wurde. Und das Ding war lesbar. Ich konnte es verstehen, was hat der Autor, der Programmautor gewollt, wie hat das gemacht. Und hätte auch, ja, mit ein bisschen mehr Arbeit sicherlich eigene Funktionen daran schreiben können. Gut. LaTeX-Code schreiben und übersetzen. Das ist so das erste Beispiel, was wir machen. Was haben wir? Ich habe zum Beispiel, ich bin auch Kassenwart bei einem Kölner, bei der Kölner Dingfabrik, einem FabLab, ist super toll und cool, guckt mal im Internet nach. Und dann wird es früher oder später darum gehen, auch die Spendenübersichten zu schreiben. Und das will ich natürlich auch automatisieren, weil so händisch oder mit Excel geht alles nicht. Ist alles fehleranfällig. Was werde ich haben? Ich werde eine CSV-Datei haben für Character Separated Values oder Comma Separated Values. In der steht halt der Name drin, also hier der Spender, und den Betrag, die die Person gespendet hat. Und jetzt will ich einfach diese Tabelle mit TeX schreiben oder mit TeX halt auslesen, in ein ordentliches Dokument reinschmeißen. Wie mache ich das? Ich muss mir erstmal Gedanken machen, wie sieht denn überhaupt so eine LaTeX-Tabelle aus? Wenn man schon mal eine HTML-Tabelle gesehen hat, dann ist es nicht weiter schlimm. Ich habe halt hier mein Begin-Tabular, End-Tabular, das entspricht irgendwie dem Table-Kommando in HTML. Dann definiere ich einfach, welche Spalten brauche ich. Hier habe ich eine Spalte linksbündig, eine rechtsbündig, eine zentriert und eine, die nach einem Zentimeter linksbündig umgebrochen werden soll. Hier, ich habe hier auch noch vertikale Striche reingezogen. Macht man normalerweise nicht, weil vertikale Striche sind böse und sehen grausam aus. Aber zur Illustration, so soll es halt aussehen. Und dann schreibe ich halt einfach hier meine entsprechenden Spalteninhalte rein und trenne die einzelnen Spalten mit einem Ampersand. Die Spalte oder die Zeile wird beendet mit dem Backslash Backslash und da kommt noch ein H-Line für die entsprechenden horizontalen Linien. Ja, das war's. Und das, was dabei rauskommt, ist genau das. Gut, jetzt gucken wir uns mal an, wie funktioniert das mit Python. Ist ein bisschen mehr Code, aber dafür ist halt automatisiert, ist okay. Okay, ich brauche das CSV-Modul. Ups. Ja, wenn man so einen Stecker hat, dann sollte man den auch einstecken. Tada. Okay, was brauche ich? Na, ich muss irgendwie die CSV-Datei bearbeiten und ich muss die CSV-Datei einlesen können. CSV bearbeiten mache ich mit dem CSV-Modul und OS macht diese ganze File-Geschichte. Dann öffne ich mir zuerst mal eine Datei, eine TeX-Datei, in die ich schreiben will. Das heißt, dieses White und Binary as TeX-File. TeX-File ist also mein File-Handle, der Name, unter dem ich jetzt in den folgenden Befehlen diese TeX-Datei beschreiben kann. Ich brauche wieder ganz normal meinen Kopf, also mein Document-Class, SCArticle. Ich lade wieder mein Geometry-Paket da rein. Schreibe ich noch Booktabs rein, um schöne horizontale Linien da reinsetzen zu können. Und ich schreibe einfach die Sachen alle händisch raus. Ist jetzt vielleicht nicht der tollste Anspruch, den man hat, oder die tollste Umsetzung, aber so als funktionales Beispiel funktioniert es ganz gut. Wenn wir das jetzt diese entsprechenden Zeilen reingeschrieben haben, dann wird es Zeit, einfach die CSV-Datei zu lesen. Und da sage ich einfach with open spender CSV, die will ich nur lesen als CSV-Datei. Dann ist Spender, ist dieser Dict-Reader aus dieser CSV, aus dem Modul. Und ich sage einfach, ja, ich lese diese Datei und mein Spaltentrenner ist das Semikolon. Und dann sage ich einfach, für jede Reihe, die du in diesem Spender findest, in dieser Spender-Datei, schreib einfach die Spalte Spender und schreibe die Spalte Summe in die Datei. Und beende das Ganze mit dem Backslash, den ich hier halt escapen muss, deshalb sind da so unglaublich viele. Also 4 Stück für die beiden Backslashes, weil jeder Backslash mit einem Backslash escaped werden muss. Und zum Schluss noch Backslash N für den Zeilenumbruch. Ja? Okay. Ja. Ah, danke. Das da. Hm? Ja. Okay, danke. Hm? Gut. Wenn ich das jetzt alles in diese Tech-Datei reingeschrieben habe, dann muss ich noch die Datei beenden. Ich brauche halt also meine LaTeX-Kommandos, um die Tabelle zu beenden. Das ist dieses Bottom Rule, die abschließende horizontale Linie. Das ist das End Tabular, darunter ein End Document. Und dann kann ich die Datei halt nochmal schließen. Hier ist es explizit gemacht. Und rufe dann über einen Systemaufruf PDF-LaTeX auf und übersetze die Spender-Tabelle Tech und kann dann noch die Datei im Default-PDF-Reader anzeigen lassen. Damit hatte ich ein paar Probleme. Es lag irgendwie in unterschiedlichen Versionen des Moduls, aber grundsätzlich sollte das funktionieren. So. Soweit schon mal irgendwelche Fragen? Irgendwas, was unklar ist? Das ist eigentlich relativ einfach. Okay. Ups. Das ist dann das Ergebnis, was ich kriege. Hier dieses BookTabs-Paket sorgt halt dafür, dass die oberste und die unterste Linie ein klein wenig dicker sind als diese mittlere Linie. Das Paket hat dann noch eine ganze Reihe von Funktionen. Ich kann die Zeile hier zum Beispiel ein klein wenig links und ein klein wenig rechts einrücken. Man kriegt dadurch sehr, sehr schöne Tabellen, die auch wirklich sehr gut typografisch dargestellt werden. Okay, gucken wir uns mal an. Das nächste, was ich mir angeschaut habe, waren Python-Templates. Sind sogenannte Template-Strings, das heißt, ich definiere Platzhalter in meinem Text und wenn ich dann Python rüberlaufen lasse, werden diese Template-Strings, diese Platzhalter, durch den tatsächlichen Text ersetzt. Es gibt die Template-Strings in Python selbst seit Version 2.4, ist auch schon ein paar Jahre alt, also ist sicherlich in jeder Default-Installation unter Linux oder macOS mit bei. Es gibt auch dedizierte Template-Engines, die halt nichts anderes machen, als so einen Platzhalter ersetzen. Und da habe ich mir mal auch Jinja angeguckt, dazu gibt es nachher mehr. Andere sind halt Cheetah und Django. Also Django, dieses Web-Framework, kann das wohl auch. Generelles Vorgehen, ich definiere mir in meinem Template Variablen und beim Verarbeiten durch Python ersetze ich diese Variable durch die entsprechenden Inhalte. So standardmäßig nutzt halt Python dieses Dollarzeichen und das ist halt doof, das beißt sich so ein bisschen mit dem mathematischen Modus von LaTeX. Das heißt, das muss einfach mal umdefiniert werden. Hier ist noch ein kleines Python-Beispiel, wie es generell funktioniert. From String import template, dann habe ich hier mein Dollarzeichen who, likes, Dollarzeichen what und sage dann, gib mir den String aus und substituiere bei der Gelegenheit gleichzeitig das who ist mein Tim. Und what ist Kung Pao? Und was ich denn letztendlich hier rauskriege, ist Tim likes Kung Pao. Okay. Gut. Und das können wir jetzt halt zusammenfrickeln mit LaTeX. Was ich jetzt einfach mache, ist, ich muss mir meine eigene Klasse schreiben. Das geht jetzt hier schon ein bisschen weiter in die Python-Programmierung rein, sodass ich sage, ja, also mein Trenner ist halt nicht mehr das Dollarzeichen, sondern ich nehme dieses doppelte Prozentzeichen und ersetze das. Dann kann ich halt eine Instanz von dieser Klasse bilden. Das ist wieder mein String, den ich eben schon gezeigt habe. Who likes what? Und sage dann einfach wieder S-Substitute. Who is Tim? Und what is Kung Pao? Funktioniert. Also grundsätzlich sind wir jetzt so weit, dass wir hier schon LaTeX Sachen erzeugen lassen können. Jetzt müssen wir das halt bloß noch zusammenbringen mit LaTeX. Was müssen wir als nächstes machen? Wir brauchen erstmal eine Briefvorlage. Wir müssen die Daten aus der CSV-Datei auslesen und das, dann diese einzelnen Briefe befüllen. Okay, machen wir das einfach mal. Die Briefvorlage, das ist jetzt leider ein bisschen klein, das kann ich auch gerne größer machen. Die basiert auf der ComaScript-Klasse. Zu ComaScript haben wir auch ein wunderbares Buch unten am Stand, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und diese SCR-Letter-2-Klasse ist sehr, sehr mächtig, wenn es darum geht, Briefe zu erzeugen und auch Briefe sehr hochqualitativ anzupassen. Aber ich kann halt mit relativ wenig Aufwand sehr komplexe Layouts erzeugen. Ich habe hier mal ein ganz einfaches Beispiel, das hat nicht so richtig viel. Wie sieht diese Klasse aus? Wie benutzt man die allgemein? Ich habe halt mein SCR-LTTR2, das sind genau 8 Buchstaben, lade halt wieder ein bisschen was zur Papiergröße, damit es hier auf die Folie raufpasst und sage dann, ja, set Koma var, also setze die Koma-Variable from name auf TickDuck und setze die from-Adresse, also die Absenderadresse, auf den Erpelweg 1 in Entenhausen. So. Dann beginnt mein, oder setze ich mein Begin-Document, End-Document, halt meine Standard-LaTeX-Umgebung und fange dann aber an mit Begin-Letter. An wen geht das? Das ist hier der Empfänger. Und schreibe eine Opening rein, also eine Anrede. Wir danken für Ihre Spende in Höhe von xxx Euro. Wenn ich das jetzt hier übersetze, da ist noch keinerlei Python dabei, lande ich halt bei diesem Brief. Sieht schon erstmal ganz toll aus und wie gesagt, man kann diese Klasse wahnsinnig detailliert anpassen. Also man kann auch eigene Layouts da sehr schön erzeugen. So, was müssen wir machen? Jetzt erweitern wir das ein bisschen. Ich weiß ja mein Who und ich schreibe hier irgendwie auch nochmal ein Who in die Anrede rein und sage dann, Amount Euro ist halt die Summe, die entsprechende Person gespendet hat. Dann mache ich noch einen Zwischenschritt. In diesem Zwischenschritt prüfe ich, ob A, dieses LaTeX-Template, diese Datei, die ich erzeugt habe, auch wirklich sauber von der Dateiablage geladen wird und B, ob die Substitution funktioniert. So, was passiert hier? Ich habe wieder meine LaTeX-Template-Klasse, die ich vorhin definiert habe. Ich öffne mein LaTeX-Template, das, was wir gerade auf der Folie zuvor gesehen haben, und lese die ein. Das heißt, in diesem Data-Objekt habe ich jetzt schon mein Template drin stehen. Sage dann, okay, ich brauche jetzt noch eine Datei, in die ich ja den fertigen Brief reinschreiben kann. Das heißt, ich öffne eine Datei, die nenne ich Letter. Das heißt, unter dem Namen Letter ist die künftig in dem Python-Code bekannt. Und dann sage ich einfach hier, Letter Write, also dieses LaTeX-Template liest halt dieses Data-Objekt und dann schreibe ich das halt in die Datei rein und ersetze bei der Gelegenheit den mein Who durch den Mickey Maus und mein Amount durch den entsprechenden Betrag hier in Euro. Das ist halt nur ein Zwischenschritt, um erstmal zu gucken, ob das alles funktioniert. Das mache ich halt ganz gerne, dass ich erstmal gucke und mich an die Endlösung richtig rantaste, weil da kann noch ganze Menge schief gehen. Okay, dann werden die Dateien beendet. Ich lasse wieder PDF-LaTeX drüber laufen und lasse mir die Datei anzeigen. Der finale Code, der sieht dann sehr, sehr ähnlich aus. Ich öffne halt meine CSV-Datei wieder. Das ist das, was wir vorhin schon gesehen haben im Code. Ich öffne mein Template. Ich sage, für jede Zeile, die ich in der Datei, also in dieser CSV-Datei finde, brauche ich halt, lese ich das ein, ersetze oder mache eine neue Datei auf, die halt genauso heißt wie der Spender. Das heißt, wenn mein Spender irgendwie in der CSV-Datei Mickey heißt, dann heißt diese Tech-Datei, die dabei erzeugt wird, Mickey.tech. Die wird dann einfach geschrieben. Dann wird halt zum Schluss nochmal PDF-LaTeX aufgerufen, um die PDF-LaTeX-Datei oder PDF-Datei zu erzeugen. Und das war's. Zum Schluss werden dann einfach nur die CSV-Datei geschlossen. Ja. Bitte? Ganz einfach, das ist, wenn ich zum Beispiel Mickey Mouse habe als Name, ich meine, meine Dateiablage oder mein Betriebssystem kann Leerzeichen in den entsprechenden Dateinamen, aber ich mag das generell nicht, ich bin auch irgendwie so ein bisschen old-fashioned und deshalb. Ja, das kann man rausnehmen. Hm? Ich weiß bloß nicht, warum mein Rechner hier ausgeht. Gucken wir mal. Fragen bis dahin? Irgendwas? Habe ich euch total verschreckt? Aber ich denke mal, Das ist nicht ganz so schlimm. Okay, und das ist dann mein Ergebnis oder eins meiner Ergebnisse hier für den Mickey Mouse. Sieht schon eigentlich ganz gut aus. Also bin ich so schon ganz zufrieden mit. Kann man als Basis nehmen, um halt damit mehr zu machen. Gut. Ginger 2 als Erweiterung, das ist ein Thema, wo ich ja noch sehr am Anfang stehe. Ist eine Template-Engine, die ist halt deutlich schneller als dieses eingebaute Templating von Python selbst und kann auch eine ganze Menge anderer cooler Sachen machen, von denen ich hier bloß ein paar genannt habe. Also Sandboxing, das heißt, diese Erweiterung, diese Expansion läuft halt in einer Sandbox ab und sollte eigentlich den Rest meiner Python-Installation oder meines Systems, meines Laufs nicht irgendwie kaputt machen können. Zum Beispiel durch Code-Injektion oder ähnliche Sachen. Ich kann Templates vererben, ich kann es relativ leicht debuggen. Gut, soweit bin ich noch nicht, dass ich da wirklich richtig debuggen musste. Ich kann die Syntax einfacher konfigurieren, das heißt, ich muss nicht mehr meine Klassen voneinander ableiten. Ich habe eine eingebaute Makrosprache, das ist ziemlich interessant, weil es interessant ist, habe ich es dahinter nochmal geschrieben, weil da ich damit natürlich auch Sachen machen kann, die vielleicht in Python-Code selbst relativ mühselig sind oder einfach ja, mehr Mühe erzeugen. Und standardmäßig nutzt Ginger halt auch diese doppelten geschweiften Klammern. Und spätestens wer gestern halt beim LaTeX-Tutorial war, da weiß, dass geschweifte Klammern halt auch in LaTeX eine Bedeutung haben. Deshalb definieren wir das mal lieber um. So, hier ist mal ein ganz einfaches Beispiel, wie die Template Engine generell funktioniert. Also wenn dieses Beispiel nicht funktioniert, dann ist irgendwo was kaputt. So, ich definiere hier, ich hole mir halt aus diesem Ginger 2 das Template. Sage dann, oh, meine Instanz von Template ist halt greeting name und dann sage ich einfach, render mir mal das Dokument oder halt diesen String mit greeting ist hello und name gleich LaTeX, sodass da dann letztendlich hello LaTeX steht. Soweit, so gut. Dann konfigurieren wir noch ein bisschen was um. Da habe ich im Internet einen interessanten Post gefunden, der das halt schon mal gemacht hat und habe das dann halt einfach übernommen. Da wird halt jetzt eine Variable, fängt jetzt halt mit var an und wird mit einer geschweiften Klammer beendet. Das heißt, das lässt sich auch dann so im LaTeX umbauen oder einbauen, dass man auch valide LaTeX-Dokumente erzeugen kann, die auch halt ohne diese Expansion übersetzt werden können. Okay, hier nochmal ein Test. LaTeX, ich habe halt hier meine neue Umgebung und hier unten sage ich halt einfach LaTeX Ginger Env get template. Aus der entsprechenden Testdatei, Testtext und gebe mir das dann aus. Das funktioniert dann auch. Das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. So würde ich das dann in der LaTeX-Datei definieren. Und das, was dann bei hinten bei rauskommt als Ergebniszeile, ist halt einfach Section Hello. Das, was ich halt kenne. Soweit, so gut. Okay, Fragen dazu? Dann gucken wir mal weiter. Das ist auch was, wo ich sagen muss, da bin ich nur am Anfang, da kann man eine ganze Menge machen. Ich habe noch ein Beispiel für die Nutzung der Skriptsprache. Ich habe mal ein extra Beispiel gemacht, was jetzt halt noch kein richtig tolles LaTeX ist. Das finde ich vor allen Dingen nützlich für Tabellen. Also wenn ich weiß, ich habe in Python irgendwie ein Array oder eine Tabelle oder sonst irgendwas oder eine Liste und möchte die halt mit wenig Mühe auf Papier bringen. Dann kann ich nicht. Ich habe hier so ein Array, First, Second, Third, also drei Items drin und kann dann mein Template so aufbauen, dass ich sage, ich habe hier ein bisschen Tech-Code drin, das ist mein Begin-Itemize für eine einfache Aufzählung und schreibe dann aber hier so eine geschweifte Klammer Prozent vor Item in Liste, Prozentzeichen, geschweifte Klammer zu. Dann wird hier dieses Item-Objekt ausgegeben und hier wird die Vorschleife beendet und dann kann ich hier mit Liste, das ist das, wo ich hier drauf verweise, gleich ItemList, mir einfach eine komplette Itemize-Umgebung erzeugen lassen. Das, also ich glaube, ich habe es noch nicht in Python selbst umgesetzt, aber ich denke mal, das ist deutlich bequemer, als halt da irgendwelche Vorschleifen noch in Python definieren zu müssen. Ja, also sieht ganz schick aus. Okay, jetzt verlassen wir mal die ganze Template. Ja? Na, immerhin eine Zeile. Ja, ich denke mal gerade die If-Konstrukte und was das, was Ginger vielleicht noch mitbringt, da wird es dann richtig interessant.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese ganzen Template-Engines zwar relativ cool sind, wenn es halt darum geht, irgendwelche Statements abzufangen, aber
Ja. Ja klar, ich meine, man hat auch nur eine zusätzliche Sprache, also diese Makrosprache, die man irgendwie auch noch verstehen muss, ne? Ja. Ja. Ja, also da muss man sicherlich im Einzelfall in abwägen. Ich meine, die Frage ist auch, was muss ich machen, damit es sich überhaupt lohnt, auf Jinja zu setzen? Oder kann ich nicht mit dem, was ich eh schon kann, oder mit den eingebauten Template-Strings genauso viel oder einfacher ans Ziel kommen? Wenn ich vielleicht für Jinja noch 2 Tage mehr brauche, da hinten? Ja. Danke. Okay. Der nächste Punkt, der immer spannend ist, ist Datenbanken abfragen. Gängige Datenbanken, wir haben MySQL, kennt jeder, MariaDB, Postgres, SQLite, ODBC. Was ich machen möchte, ist, ich möchte halt einfach mal eine SQLite-Datenbank abfragen. SQLite ist ziemlich sexy, ist auch eine relationale Datenbank, hat insgesamt nur 350 Kilobyte, das heißt die C-Bibliothek, die SQLite-Funktionalitäten bereitstellt, hat 350 Kilobyte, ist bei Standard-Python auch mit bei, unterstützt sogar In-Memory-Datenbanken, das heißt, ich muss noch nicht mal irgendwie eine Datei anlegen auf dem Dateisystem, sondern kann es halt komplett im Arbeitsspeicher machen, ist ACID-compliant, was das heißt, steht da drunter, unterstützt einen Großteil des SQL-Standards. Also für diese Beispiele, die ich hier mache, ist es völlig ausreichend, mit SQLite zu arbeiten. Okay, als erstes brauchen wir mal eine Datenbank. Wenn oder wer schon mal SQL gesehen hat, der weiß, was da halt steht. Ich mache halt einfach irgendwie eine Datei, spenden.db auf. Ich könnte auch sagen, packe sie in Memory oder in den Speicher, definiere mir einen Cursor und erstelle dann halt eine Reihe von SQL-Befehlen oder führe die aus, um halt eine Tabelle anzulegen in dieser SQL-Datenbank und um halt einfach Werte einzufügen. Hier passiert nichts anderes als, leg mir eine neue Tabelle Spenden an und füge den Donald, die Daisy und die anderen auch dazu. Na, den Mickey gibt es sogar doppelt. Okay. Und dann werden die Ergebnisse hingeschickt und die Verbindung wird geschrieben. Aber wenn das Beispiel sauber durchrennt, dann hat man jetzt eine Spenden-DB auf der Dateiablage und kann da halt mit weiteren SQL-Befehlen drauf arbeiten. So. Wie frage ich jetzt die Datenbank ab? Das ist auch ganz einfach. Ich mache halt wieder mein SQLite 3 Connect auf diese Datei, setze meinen Cursor und dann sage ich, für jede Zeile, die du in dieser Ergebnismenge hast, gebe mir doch einfach die erste Spalte aus und die zweite Spalte. Das ist es. Und halt wirklich mit wenigsten Zeilen kann man das da machen. Okay, jetzt, wir wissen ja, wie sieht unsere Dateien aus? Jetzt können wir die Sache zusammenbauen, zusammen jetzt mit den Template-Strings von Python. Das habe ich noch nicht als Jinja-Beispiel, das ist aber straightforward. Okay, ich öffne halt auch meine Datei als Template, gehe dann auf die SQLite-Datenbank und sage, führe mir diese SQL-Abfrage aus in diesem, ja, in dieser Ergebnismenge ersetze ich dann halt das Leerzeichen durch kein Zeichen, speichere das halt als entsprechenden Brief auf der Dateiablage ab, ersetze dann noch meinen Namen durch die erste Spalte aus der entsprechenden Ergebniszeile und die Menge, die der User gespendet hat oder dieser Spender da gegeben hat, durch die zweite Spalte. Schließe den Brief, lasse da PDF-LaTeX über jede Datei nochmal rüberlaufen und habe dann am Ende halt so viele PDF-Dateien oder LaTeX und LaTeX-Dateien, wie ich halt in der CSV-Datei definiert habe. Eigentlich nicht so schwer. Und ich denke mal, es liest sich auch ganz gut. Also die automatische Einrückung von Python ist da schon echt am Rocken. gucken wir mal. Jetzt was völlig anderes. Jetzt gehen wir weg von unseren Briefen. Das ist ein Beispiel, das war so meine erste Sache, die ich überhaupt mit Python gemacht habe, was ein bisschen größer war. Ich hatte die Aufgabe, halt Webseiten in LaTeX-Code zu verwandeln. Es gibt da, ich habe dann mal ein bisschen rumgefragt, eine interessante Bibliothek, die heißt Beautiful Soup. Und mit der kann man halt HTML-Dateien und XML-Dateien scrapen, also abgrasen und die Ergebnisse, die man da rausbekommt, irgendwie weiterverarbeiten. Weil HTML-Parsing ist halt einfach eine hässliche Sache, gerade wenn es HTML vielleicht nicht so toll aussieht. Gibt da auch sehr schöne Dokumentationen zu. Die findet man hier unter pythonforbeginners.com. Installation ist auch ganz einfach. Es gibt halt zwei große Install-Tools, die halt diese ganze Auflösung der Abhängigkeiten der einzelnen Pakete oder Module leichter machen. Das eine ist pip und das andere ist easy install. Und dann sagt man einfach nur easy install beautiful soup. Und dieses easy install sorgt dann dafür, dass alle entsprechenden Module halt auch ihren Weg auf die Festplatte finden. Gut, gucken wir uns mal ein Beispiel an. Gut, das ist jetzt eine HTML-Datei, für die, die es noch nie gesehen haben. Die ist halt sogar, glaube ich, ordentlich aufgebaut. Und die möchte ich jetzt halt benutzen, um halt gewisse Informationen aus der Datei rauszuziehen. Und jetzt zeige ich einfach mal, wie ich das mache. Okay, einführendes Beispiel. Ich lade hier mein Beautiful Soup, öffne dann meine Simple HTML als HTML-Quelle und lese die dann entsprechend ein. Und lasse dann halt mein Beautiful Soup über diese Quelle rüberlaufen. Und kann dann halt auf gewisse Elemente innerhalb dieser Suppe zugreifen. Das ist hier relativ trivial. Ich habe hier einfach mal gesagt, ich möchte den Titel haben, also alles das, was innerhalb des Titeltext steht, zusammen mit dem Titel selbst. Das sieht man hier, das ist die Zeile. Ich kann auch nur den Titel String ausgeben lassen, das heißt ohne die führenden und endenden Tags. Dann komme ich bei einer einfachen HTML-Datei raus. Ich kann jetzt halt noch den P-String, also das, was halt in dem Paragraph drin steht, ausgeben und kann auch irgendwie hier mal gucken, ob ein Anker drin ist, also ein A-Tag und es wurde keins gefunden. So. Einfaches Beispiel, was habe ich damit gemacht? Dass dieses Praxisbeispiel hier vorzustellen, würde einfach zu lange dauern, deshalb beschreibe ich es mal. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie auf meine Webseite raufpacken kann, weil ob das halt legal ist, was ich da gemacht habe und ob ich das weiter verbreiten möchte. Was ich letztendlich getan habe, es gibt eine Webseite, die heißt fuckmylife.com und da schreiben Leute ihre täglichen Missgeschicke. Es waren irgendwie 2500 HTML-Seiten und ich habe die Webseite halt entdeckt, fand es ganz witzig, habe gedacht, ja, jetzt musst du mal lesen. Aber 2500 Seiten weiterklicken war irgendwie nicht mein Ding und da ich ja faul bin, habe ich mir überlegt, wie kann man das denn automatisieren. Bin dann letztendlich zu Beautiful Soup gekommen und hier ist mal so ein Textschnipsel, der halt genau das tut. Ich gehe halt hier auf diese URL fmylife.com, lese die ein und suche dann halt in dieser Suppe nach den entsprechenden Einträgen, die ich ganz gerne haben will. Das komplette Beispiel war noch ein bisschen länger, aber letztendlich habe ich irgendwie diese 2500 HTML-Seiten abgegrast, alle schön der Reihe nach, mir die entsprechenden Ergebnisse in eine Tech-Datei geschrieben und dann versucht, diese zu techen. Leider war das HTML, was da halt von der Webseite kam, nicht so toll. Also hier war nochmal eine ordentliche Nachbearbeitung, eine manuelle Nachbearbeitung. Da waren dann verschiedene Encodings drin, da stand ab und zu mal ein Pound-Sterling-Zeichen, was halt LaTeX nicht wollte. Also da hatte ich nochmal irgendwie 2-3 Stunden Aufwand. Was halt verglichen mit dem, 2500 HTML-Seiten einzeln zu lesen und runterzuladen und zu konvertieren, sicherlich immer noch passabel ist. Also wer dazu mehr wissen möchte, der möge mich doch bitte ansprechen. Okay, die letzte Sache, die ich vorzeigen möchte oder die ich zeigen möchte, ist halt Python aus LaTeX heraus anzusteuern. Und das Ganze, das Zauberwort heißt in dem Zusammenhang Write 18. Die Architektur von Tech und LaTeX ist halt relativ speziell. Auf jeden Fall gibt es einen Write 18-Befehl. Und dieser Write 18-Befehl erlaubt es mir, Betriebssystemkommandos abzusetzen. Ist ja, kann eine sehr, sehr böse Sache sein, weil man damit auch Schindluder treiben kann. Und darüber ist auch schon mit LaTeX Schindluder getrieben worden. Aber deshalb ist es auch standardmäßig deaktiviert, weil es eben halt eine mögliche Sicherheitslücke ist. Ich kann es aber über die Kommandozeile mit diesem minus minus Shell Escape aktivieren. Und die Idee, die ich hatte, ist, naja, ich schreibe Python-Code, pack den in meine LaTeX-Datei selbst, übersetze diesen Python-Code, während ich die LaTeX-Datei übersetze und übernehme dann halt die Ergebnisse gleichzeitig in das LaTeX-Dokument. Der erste, es gibt zwei Ansätze dafür. Der erste Ansatz ist was Selbstgestricktes, also dann Google und irgendwie tech.stackexchange.com. Und der zweite Ansatz ist halt PythonTech, eine fertige Lösung. So, das ist der erste Ansatz, der Selbstbau. Also das ist schon Advanced Tech. Ich verstehe das selber nicht komplett, was da alles gemacht wird. Letztendlich, ich kann euch mal da durchführen, wir machen eine neue Umgebung auf, die heißt PyCode, also New Environment. So ähnlich wie Begin-Itemize, End-Itemize, ist das dann halt neues PyCode. Was halt passiert ist, hier wird die Datei rausgeschrieben, dieses Typeout. Was alles, was in der Umgebung steht, wird in eine Python-Datei reingeschrieben. Und was dann mit dieser Datei passiert ist, die wird durch Python durchgejagt und die Ergebnisse, also der Output von Python selbst, der wird in eine PLOG-Datei geschrieben. Das heißt, wenn ich fertig bin mit dem Übersetzen meiner Tech-Datei, sollte ich halt für jede PyCode-Umgebung, die ich hier habe, eine entsprechende Tech-Datei, nee, eine entsprechende Python-Datei haben und eine entsprechende PLOG-Datei. Dieser Befehl, diese New Environment, hat einen Parameter und da schreibe ich halt den Namen der entsprechenden Python-Datei rein. Dann könnte zum Beispiel ABC sein. Was dann hier irgendwie passiert, ist irgendwie Tech-Magie. Dahinter ist noch Begin-Columns, End-Columns. Das ist hier ein Beispiel für eine Beamer-Präsentation. Ich habe halt hier zwei Spalten. In die linke Spalte lese ich den Python-Code selbst ein und in die rechte Spalte das, was in der PLOG-Datei erschienen ist. Das heißt, links den Quellcode, rechts das Ergebnis und das Ganze wird bei jedem LaTeX-Lauf aktualisiert. Weil das Schlimmste, was man machen kann, gerade in irgendwie wissenschaftlichen Veröffentlichungen, ist, unterschiedliche Quelldaten haben. Dann weiß ich nicht, ist das Bild, was ich eingebaut habe, passt das noch zu den Daten und so weiter und so weiter. Und wir haben ja auch gerade in den letzten Monaten und Jahren gesehen, wenn halt die Bilder nicht passen zu dem, was eigentlich im Text steht, dann kann das auch noch 20, 30 oder 40 Jahre später Auswirkungen haben. Ja, also da sollte man sich Gedanken machen, gerade bei umfangreichen Arbeiten. Okay, einfaches Beispiel. So sieht das dann, was wir da hinten programmiert haben, aus. Ich habe halt, hab meinen Begin-Py-Code ABC, also ABC-Py wird die Datei sein, in die ich schreibe. Sage dann hier, ich will jetzt mal das Modul DateTime importieren. Ich möchte ganz gerne einfach mal irgendwie den aktuellen Stand oder das aktuelle Datum ausgeben, den Zeitstempel. Sage dennoch Hello World und 1 plus 2. Das ist das grundsätzliche Beispiel. So setzt unsere Umgebung, die wir definiert haben, das dann in die Tech-Datei rein. Das ist hier mit dem Listings-Paket, was einfach ein geniales Paket ist, um irgendwelche Listings aller Art in die Datei zu kriegen. Und das ist halt hier in der rechten Spalte das Ergebnis. Das heißt, wenn ich die Datei jetzt neu kompiliere, dann wird das hier sofort aktualisiert. Ist ganz praktisch. Und der Ansatz ist noch ein bisschen schöner, weil oder hat noch einige coole Features, weil ich kann das nicht nur mit Python machen, sondern ich kann da auch Perl hinterklemmen, ich kann da auch R drüber laufen lassen. Also jedes Programm, was irgendwie die Möglichkeit hat, von der Kommandozeile zu laufen und die Output-Daten in irgendeine Datei reinzuschreiben, kann ich darüber auch ansteuern. Also wahrscheinlich sogar irgendwie irgendein MS-Office-Produkt. Obwohl, mit Kommandozeile haben die es nicht so wirklich. Okay, aber das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Ansatz. Das finde ich ganz gut und vielleicht wird da auch nochmal ein LaTeX-Paket raus. Da kann man sicherlich was mit tun. Okay, der zweite Ansatz ist der von Jeffrey Poor. Der hat ein Produkt entwickelt oder ein LaTeX-Paket, das heißt PythonTech. Wird aktiv entwickelt. Das ist ja bei vielen Sachen nicht so vorauszusetzen. Es gibt auch ein sehr schönes Installationsskript für TechLive, das lädt man sich runter, führt es aus, das sucht die entsprechende TechLive-Installation und kümmert sich darum, dass alles funktioniert. Und wenn man mal ein Problem hat, dann ist auch der Jeffrey Poor der Erste, der sich da halt irgendwie meldet. Gerade auch über Stack Exchange, wenn man da schreibt, hier Python-Tech-Problem, hat man meistens innerhalb von wenigen Stunden schon mal irgendwie einen Request nach mehr Informationen. Das Paket stellt mehrere Befehle bereit. Also ihr müsst auch die Sachen nicht abtippen. Ich stelle die vorhin auf meine Homepage. Also die sind dann heute, ja wahrscheinlich spätestens morgen verfügbar. uweziegenhagen.de und dann uweziegenhagen.de, alles in einem Wort. Ja, ja. gibt verschiedene Befehle. Hier der Pi-Befehl. Pi und dahinter den Code in geschweiften Klammern, der setzt nur das Ergebnis der Operation. Pi C führt den Code aus, Pi B führt aus und setzt das Ergebnis und Pi V setzt nur den Code. Und dazu gibt es auch entsprechende Umgebungen. Also ich kann mir halt überlegen, wenn ich plus 1 plus 2 ausgeben möchte in meinem Quellcode aus irgendeinem Grund oder halt den aktuellen DateString, dann kann ich das natürlich eher über so einen Befehl machen. Und wenn ich mehrere Zeilen habe, dann würde ich vielleicht eher so eine entsprechende LaTeX-Umgebung dafür nutzen. Und gucken wir uns mal ein Beispiel an. Wie sieht das aus? Der Workflow ist der folgende. Zuerst gehe ich mit PDF-LaTeX über diese Datei, rufe dann Python-Tech auf dem Dateinamen und übersetze dann wieder mit PDF-LaTeX. Hier ist ein ganz einfaches Beispiel, also use-package-python-tech, begin-document, end-document und dazwischen dieser Pi-Befehl. Und der gibt dann jetzt halt einfach 7 im Dokument aus. Das Paket ist noch viel, viel mächtiger als das, was ich hier dargestellt habe, denn wir haben auch in Python eine ganze Reihe von Bibliotheken, die vor allen Dingen numerische Mathematik machen können. Also ich habe IPython, ich habe NumPy, das sind Bibliotheken, mit denen man halt Grafiken, wissenschaftlichen nutzbare Grafiken erzeugen kann, mit denen ich Arrays bearbeiten kann, mit denen ich statistische Funktionen ausführen kann auf den Daten. Da gibt es eine ganze Menge. Konnte ich leider hier nicht darstellen, kann ich vielleicht im nächsten Jahr machen. Also gucken wir mal. Gut, Fazit, wir sind ja super schnell durchgekommen. Automatisierung. Automatisierung in dem ganzen Bereich ist immer sinnvoll. Mein Arbeitgeber nennt sowas Operational Risk. Ich habe halt einfach ein Risiko, wenn Menschen Daten manuell anfassen müssen. Wenn ein Mensch im Urlaub ist, macht es keiner. Wenn ein Mensch sich irgendwie vertut und die Datei falsch abspeichert, ja, ist auch schlecht. Und da können ja halt gegebenenfalls wichtige Entscheidungen dran hängen. Zum Beispiel die Ergebnisse eurer Bachelorarbeit, wenn die halt falsch da drin sind, dann wird es halt sicherlich keine Eins mehr. Ist dann halt natürlich Pech gehabt. Man kann sich damit eine Menge langweiliger Arbeit ersparen und es kann auch eine Menge Zeit sparen. Weil wenn ich einmal was automatisiert habe, kann ich es wieder benutzen. Und oftmals hat man es so, dass man beim zweiten oder dritten Mal spart man einfach wahnsinnig viel Zeit, wenn man die Ergebnisse halt automatisiert irgendwo reinschmeißt, anstatt dass man irgendwie die Excel-Tabellen manuell befüllt. CSV, also Comma Separated Values, Datenbanken, Internet, ist alles kein Problem. Kein Problem jetzt mal mit Anführungszeichen, weil man kann sicherlich in den einzelnen Gebieten noch auf einige Schwierigkeiten stoßen, gerade hier beim Webparsing. Was ich noch ganz interessant finde, was ich leider nicht geschafft habe vorzubereiten, ich habe zum Beispiel bei Trello.com, dieser Kanban-Lösung im Internet, die Möglichkeit, JSON-Dateien runterzubekommen. Nun würde ich ganz gerne auch diese JSON-Dateien irgendwie in LaTeX haben. Also da bin ich gerade noch dabei, irgendwie eine Lösung zu finden. NumPy, SciPy, also dieses ganze wissenschaftliche Python, super interessantes Thema. Visualisierung, klar kann ich mir auch meine Grafiken mit Python erzeugen. Das wäre vielleicht auch nochmal was für eine Erweiterung des Vortrags. Und was leider auch zu kurz gekommen ist in dem Vortrag ist, was ich erst seit einer Woche mache, ist, dass ich halt LaTeX und Python zusammen in Emacs Org Mode schreibe. Weil ich kann auch aus Emacs heraus meinen Python-Code laufen lassen. Super spannendes Thema, bin ich gerade noch dran. So, jetzt sind wir deutlich früher fertig geworden als gedacht. Jetzt die Frage an euch, soll ich noch irgendwas erzählen aus meinem Leben über Python, über LaTeX? Vielleicht eher über LaTeX als über Python. Wenn keine Fragen sind, dann seid ihr natürlich entlassen. Ja, hier. Ja, es gibt also zwei LaTeX-Dateien, oder?
Ja, also Dokumente, schon fertige Dokumente.
Fertige PDFs, oder?
Ja, eben nicht PDFs.
Sondern Tech, ja. Es gibt einen Befehl, der heißt LaTeX-Diff, der vergleicht zwei LaTeX-Dateien und gibt die Ergebnisse dessen auch wieder in der LaTeX-Datei aus. Das heißt, man sieht dann irgendwie eine Liste aller Veränderungen. Also geht grundsätzlich. Aber es ist nicht so komfortabel wie zum Beispiel der Überarbeiten-Modus von Word. Weil das ist das Einzige, was ich bei Word irgendwie mag, der Überarbeiten-Modus. Der ist da halt naturgemäß ein bisschen umfangreicher als bei LaTeX.
Aber dieser LaTeX-Diff, der würde das auch anzeigen, wo was sich verändert.
Sollte er tun, ja. Ich habe ihn erst einmal genutzt in meinem Leben, also weil ich meine Dateien meist alleine schreibe, aber es soll ganz gut funktionieren. Ist auch ein Perl-Programm im Hintergrund, was das macht. Da hat jemand halt irgendwie eine Binary draus erzeugt. Ja, also Sage, den Namen habe ich schon mal gehört. Ich habe es auch mir, glaube ich, schon mal angeguckt. Super klasse Paket. Also gerade bei umfangreichen Sachen sollte man da mal einen Blick drauf werfen. Man kann einem sehr, sehr viel Zeit sparen. Ist vielleicht bei einer Bachelorarbeit noch nicht so sehr, aber gerade wenn man dann Richtung Dissertation geht und weiß, man muss sich 3 oder 4 Jahre mit den Daten beschäftigen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man da mal ein bisschen Zeit in dieses Drumherum investiert. Also auch, wie speichere ich meine Ergebnisse? Packe ich die auf Disketten? Oder nutze ich vielleicht doch eher einen Subversion-Server oder ein Git, um halt meine Daten zu sichern? Okay. Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann danke für die Anwesenheit und vielleicht bis zum nächsten Jahr.